Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Nach der letzten Folge habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von Hörerinnen, die auch keinen Fisch mögen. Und ich fasse das jetzt einfach mal als gutes Zeichen auf, dass ihr das ein bisschen amüsant findet, wenn ich etwas über mich erzähle. Das, was ich heute über mich erzählen will, ist, würde ich sagen, ein bisschen aussagekräftiger als meine Fisch-Story vom letzten Mal. Und ich bin mal gespannt, wer sich darin so alles wiederfindet oder so ganz und gar nicht wiederfindet. Eine Sache, die mich nämlich auszeichnet, würde ich sagen, ist, dass ich ziemlich musikalisch bin. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, muss man sagen. Ich habe wie ungefähr jedes zweite Kind Blockflöte gespielt. Allerdings habe ich schon ganz, ganz früh Blockflöte gelernt. Mit 6 Jahren habe ich dann angefangen, Cello zu spielen. Und mit, ich glaube, ungefähr 12 habe ich dann auch noch Oboe spielen angefangen. Genau, also so am ernstesten habe ich das Cello spielen verfolgt. Und das begleitet mich eben seit ich 6 Jahre alt bin. Ich war tatsächlich dann auf einem musischen Gymnasium und habe sogar einen Teil von meinem Abitur mit dem Cello abgelegt. Und ich muss sagen, es war jetzt nie so, dass ich irgendwie so richtig krass, krass gut war. Also ich war sehr solide gut, würde ich sagen. Ich habe aber einfach auch sehr, sehr lange schon gespielt. Aber ich habe das jetzt nie für mich so in Erwägung gezogen, dass ich Musik studiere. Das lag aber auch daran, dass ich einen unglaublich talentierten Bruder habe, einen unglaublich musikalischen Bruder. Und bei dem war das von Anfang an klar, also schon immer, dass er eigentlich Musik studieren wird. Und ich war der Ansicht, dass ein Künstler in der Familie genug ist. Und mir hat auch ehrlich gesagt so ein bisschen der Ehrgeiz gefehlt. Aber ich muss sagen, dass mir Musik ganz, ganz viel Spaß macht. Und was für andere Leute der Sport ist, ist für mich die Musik. Und ich betreibe das immer noch mal intensiver, mal weniger intensiv. In den letzten Monaten ist es ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Also so in den letzten Jahren, was auch so der Doppelbelastung von Kinderwunsch und Doktorarbeit geschuldet ist. Und dann habe ich es jetzt gerade wieder ein bisschen ausgepackt und dann kam der Corona-Lockdown. Aber ich spiele immer noch in Orchestern und ich mag es unglaublich gerne, Musik mit anderen Leuten zu machen. Meine Fähigkeiten haben ziemlich nachgelassen, wie das so ist, wenn man nicht mehr so intensiv übt. Und es hat gerade noch gereicht, dass ich diese paar Musikeinschübe für den Podcast aufgenommen habe. Aber es ist nicht mehr so auf dem allerhöchsten Niveau, muss ich schon sagen. Also wer weiß, wenn dieser Podcast noch länger bestehen bleibt, vielleicht werde ich dann auch noch meine virtuosen Cello-Künste irgendwann auspacken und hier im Podcast für euch brillieren. Bis dahin müsst ihr mit diesen paar Tönen Vorlieb nehmen. In der Folge heute werden wir den zweiten Teil der Geschichte von Marie hören. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, den würde ich ans Herz legen, sich den ersten Teil anzuhören, damit man einfach weiß, wo man sich in der Geschichte befindet. Ich werde das nochmal ganz, ganz kurz mit eigenen Worten versuchen zusammenzufassen. Und zwar hat Marie uns in der letzten Folge davon erzählt, dass bei ihr der unerfüllte Kinderwunsch schon sehr lange bestanden hat und dass ihr erst der Partner gefehlt hat. Und als der Partner dann da war, der geeignete, standen sie vor der Herausforderung, dass er eine Vasektomie vorgenommen hatte, die erst rückgängig gemacht werden musste. Und danach war das Spermiogramm allerdings nicht gut genug, um auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Und so haben sie über viele Jahre insgesamt 7 ICSIs durchführen lassen und hatten 13 Embryotransfere. Und das hat aber nie zu einer Schwangerschaft geführt. Heute werden wir hören, wie die Geschichte weitergeht. Und zwar werden wir uns mit der Geschichte auf ins Ausland machen, passend zur Ferienzeit. Allerdings ist es keine Urlaubsgeschichte, sondern eine Kinderwunschgeschichte. Ich habe überlegt, wie führe ich die Podcast-Folge heute ein. Und es wird heute um die Eizellspende gehen. Das Thema Eizellspende ist ein sehr, sehr großes Thema, über das man, glaube ich, eine komplette Podcast-Folge an Hintergrundinformationen und Diskussionen füllen könnte. Und da das heute aber ein bisschen den Rahmen der Folge sprengen würde, will ich mich ein bisschen knapper halten. Aber da wir das hier im Podcast noch nie angesprochen haben, finde ich es doch wichtig, einmal zu erwähnen, warum man denn auf einmal für eine Kinderwunschbehandlung ins Ausland gehen muss. Denn wenn man nicht damit konfrontiert wird, dann ist das jetzt nicht eine Frage, die sich so einfach von selber beantwortet. Und deswegen will ich einfach nur einen ganz groben Abriss geben, was es denn überhaupt für Kinderwunschbehandlungen gibt und warum und wann denn manche Paare nun ins Ausland gehen müssen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt alles richtig zusammenbekomme und dass ich die rechtlichen Fakten da richtig darlege. Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Kinderwunschbehandlung meistens beim Frauenarzt beginnt und vor den ominösen künstlichen Befruchtungen schon beginnt. Und da gibt es verschiedene Sachen. Meistens gibt es erstmal das Zyklusmonitoring, die Varianten der natürlichen Familienplanung. Oft geht es mit erstmal Diagnostik los auf der Seite von Frau und Mann. Und der erste Schritt, den man machen kann, sind meistens Hormontherapien. Wenn Hormontherapien beim Mann oder der Frau nicht in Frage kommen oder nicht zum Erfolg geführt haben, dann kann es tatsächlich der Fall sein, dass man zu künstlichen Befruchtungen wechselt. Und in dem Sinne, die leichteste Form der künstlichen Befruchtung ist die Insemination. Bei der Insemination findet die künstliche Befruchtung im Körper der Frau selber statt. Bei einer IVF ist es so, dass die Befruchtung außerhalb des Körpers der Frau im Labor stattfindet. Und bei einer ICSI ist es dann eben so, dass die Spermien in die Eizellen injiziert werden und die Befruchtung nochmal aktiv unterstützt wird. Das sind so die Hauptmethoden der künstlichen Befruchtung, die man einfach in Deutschland durchführen kann. So, was tut man jetzt aber, wenn das alles nicht zum Erfolg führt oder wenn ganz andere Probleme vorliegen, die schon klar machen, dass keine dieser Behandlungen in Frage kommt? Dann stellt sich die Frage, ob man zum Beispiel eine Samen- oder eine Eizellspende machen kann. Eine Samenspende kann man in Deutschland durchführen. Das kommt zum Beispiel in Frage, wenn es eine medizinische Indikation auf Seite des Mannes gibt oder auch wenn einfach kein Mann vorhanden ist mit Spermien, wenn zum Beispiel Frauen alleinestehend sind oder lesbische Paare ein Kind bekommen wollen. Samenspenden sind, wie gesagt, in Deutschland erlaubt, werden aber nicht von der Krankenkasse übernommen. Wenn das Problem in dem Sinne auf der Seite der Frau liegt, das heißt, wenn im Raum steht, dass die Eizellen der Frau nicht in Ordnung sind, dann kann unter Umständen eine Eizellspende in Frage kommen. Hierfür kann es auch wieder medizinische Gründe geben. Zum Beispiel können Chemotherapien die Eizellen langfristig schädigen. Aber oft ist tatsächlich auch das Alter ein Grund für die sinkende Qualität der Eizellen. Und die Eizellspende ist in Deutschland nicht erlaubt. Und das ist rechtlich im Embryonenschutzgesetz geregelt. Es gibt dafür verschiedene Gründe, die wir, denke ich, an anderer Stelle im Podcast nochmal diskutieren. Das ist sehr umstritten. Es gab in den letzten Jahren dazu viele Diskussionen. Fakt ist aber, dass Paare, für die eine Eizellspende in Frage kommt, immer ins Ausland gehen müssen. Eine weitere Option, die es gibt und die es sogar in Deutschland gibt, ist die Embryonenspende. Und bei der Embryonenspende handelt es sich darum, dass Paare, bei denen nach einer Kinderwunschbehandlung noch Embryonen übrig geblieben sind, diese zur Spende freigeben können und andere Paare können diese sich dann einsetzen lassen. Das wird geregelt vom Netzwerk Embryonenspende. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und viele wissen gar nicht, dass es die Option gibt. Das Wichtige ist, diese Embryonen dürfen eben nicht extra gewonnen werden für die Spende, sondern es handelt sich in dem Fall wirklich um Embryos, die übrig geblieben sind. Und die Paare werden eben sehr ausführlich beraten und informiert und willigen dann ein, die freizugeben. Soweit ich weiß, ist die Embryonspende anonym und sie wird nicht in allen Kliniken angeboten. Also was ich gesehen habe, ist, dass es bislang vor allem im süddeutschen Raum Kliniken sind. Da macht es sicher Sinn, dass man sich an dieses Netzwerk wendet, wenn man da Informationen gerne dazu hätte. Es ist auf jeden Fall so, dass die Embryonspende in Deutschland auch noch nicht so sehr etabliert ist. Ja, und der letzte Weg, kann man sagen, den es gibt, ist dann die Leihmutterschaft, bei der das Kind von einer anderen Frau ausgetragen wird. Und das ist in Deutschland auch verboten. Also auch für Leihmutterschaften muss man immer ins Ausland gehen. Und auch dafür kann es zum Beispiel organische Ursachen bei der Frau geben, also zum Beispiel Fehlbildungen in der Gebärmutter, die es unmöglich machen, ein eigenes Kind auszutragen. Dann gibt es natürlich auch andere Wege zum Kind, wie Adoption, Pflegekinder, die ich jetzt hier nicht ansprechen werde. Es ist auf jeden Fall so, und das habt ihr gemerkt, dass es eine Abstufung gibt, welche Behandlungen leicht durchzuführen sind und welche erlaubt sind in Deutschland und welche nicht erlaubt sind. Und das Traurige ist, dass für viele Paare der Weg noch nicht zu Ende ist, wenn der Spielraum der legalen Behandlungsmethoden in Deutschland ausgeschöpft ist. Das Traurige ist, dass für manche Paare Behandlungsmethoden in Deutschland gar nicht erst in Frage kommen und sie von vornherein auf eine Behandlung im Ausland angewiesen sind. Und ja, wer eine Kinderwunschbehandlung macht, der weiß, dass es ohnehin ein sehr zeitintensiver und sehr, sehr anstrengender Prozess ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, welche Zusatzbelastung es darstellt, wenn man jetzt auch noch diese ganzen Termine im Ausland handeln muss. Wie das alles im Detail abläuft und wie sich das anfühlt, das werdet ihr jetzt aus erster Hand sofort hören. Und wir steigen einfach direkt dort ein ins Gespräch, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Genau, also ihr habt jetzt sozusagen den Teil 1 Deutschland hinter euch gelassen und jetzt geht's ins Ausland. Wie ging's weiter?
Genau, also Eizellspende ist in Deutschland nicht erlaubt und deswegen mussten wir jetzt natürlich überlegen, wo wir weitermachen wollen. Und es war irgendwie klar, es muss irgendwie gut zu erreichen sein. Da fallen einem natürlich die ersten Länder, die einem einfallen, sind dann irgendwie Spanien und Tschechien. Es gibt noch Holland, Dänemark, England und Polen, glaube ich.
Finnland,
ja, so skandinavische Länder.
Und Österreich ja. Gibt es.
Österreich,
auch.
Genau, ja. Österreich, genau. Damals war für mich irgendwie relativ schnell klar, dass wir nach Tschechien gehen. Das hat verschiedene Gründe. Also zum Ersten ist Tschechien mit dem Auto von uns zu erreichen. Das war mir ziemlich wichtig, weil das Ganze sollte ja auch immer unter Geheimhaltung stattfinden. Also wir mussten ja irgendwie unseren Hund auch immer mitnehmen und deswegen war mir irgendwie wichtig, dass wir da mit dem Auto hinfahren können. Deswegen war Spanien eigentlich schon mal raus. Klar, nach Spanien könnte man auch mit dem Auto fahren, ist von uns aber wesentlich weiter als jetzt Tschechien. Dänemark hätte ich mich auch mit anfreunden können, aber damals war ich so informiert, dass Dänemark wesentlich teurer ist und auch eine wesentlich längere Wartezeit hatte. Und ich hatte ja eh schon jetzt ein bisschen länger gebraucht, um überhaupt diese ganzen Kontakte in Angriff zu nehmen. Und ich habe jetzt gedacht, wenn wir dann auch noch mal ewig warten müssen, das geht halt irgendwie nicht mehr, ne? Und Tschechien war mir irgendwie auch sympathisch. Ich kann das, ist so eine Bauchgeschichte. Eigentlich bin ich kein Bauchmensch, aber in dem Moment irgendwie war das irgendwie klar, dass wir nach Tschechien gehen. Und die Klinik an sich habe ich irgendwie ganz pragmatisch ausgesucht. Ich hatte mal in einem Forum eine kennengelernt, die war in der Klinik zu einer ICSI-Behandlung und meinte so, ach, die sind ganz gut. Und dann hatte ich noch mal ein Interview mit dem behandelnden Arzt in irgendeiner Doku gesehen und der war mir total sympathisch. Also ich fand den wirklich super. Der hat irgendwie genau die richtigen Sachen gesagt und keine Ahnung. Und deswegen wollte ich unbedingt in die Klinik. Es gab dann irgendwie zwei Kliniken in Tschechien, eine in Prag und eine in Karlsbad. Ja, und wir haben dann pragmatisch uns für Karlsbad entschieden, weil das halt am nächsten ist. Also es dauert auch noch mal 5 Stunden Autofahrt, aber Prag wären halt irgendwie dann 6,5, glaube ich, gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, 5 Stunden, das kriegen wir irgendwie hin. Naja, und dann habe ich, wir sind jetzt im 2018, im Sommer habe ich dann irgendwie mich mal aufgerafft, die Klinik anzuschreiben. Das war für mich, also ich muss dazu sagen, Kontaktaufnahme ist für mich schwierig. Also ich bin jemand, der nicht gerne, glaubt man gar nicht, ich bin gerade selber von mir überrascht, dass ich das sage, aber ich bin jemand, der nicht so gerne kommuniziert. Jetzt glaube ich hier schon eine Stunde, aber egal.
Ich fühle mich geehrt.
Nein, ich habe tatsächlich ein Problem, zu fremden Leuten oder neuen Sachen Kontakt aufzunehmen. Irgendwie immer schon gehabt, musste ich aber jetzt zwangsweise in dieser Kinderwunschgeschichte permanent machen, obwohl es mir immer furchtbar auf den Sack gegangen ist. Naja, und deswegen habe ich so ein bisschen immer vor mir hergeschoben, in dieser Klinik endlich mal irgendwie. Dabei kann man online, das ist wirklich total easy, es gibt einfach so ein Kontaktformular, wo man einfach online nur so einen Dreizeiler reinschreiben muss und dann melden die sich sofort. Also ich glaube, wir haben das sonntags gemacht und Sonntagabend haben wir schon eine Antwort bekommen. Und zwar sofort, ich glaube, mit Terminvorschlag, wann wir zum Erstgespräch kommen können. Und da war ich echt überrascht, da habe ich gedacht, ey, und dafür habe ich jetzt irgendwie 4 Monate ins Land gehen lassen? Naja, ich brauche irgendwie so, ich muss immer mit so Gedanken so auch schwanger gehen sozusagen. Das dauert bei mir einfach irgendwie. Und irgendwann kristallisiert sich dann bei mir so der Gedanke raus. So habe ich jetzt schon immer getickt. Und das habe ich, also damit fahre ich eigentlich ganz gut, dass ich so bestimmte Sachen vor mir herschiebe und irgendwann löst sich das von selber. Und das finde ich halt ganz gut. Naja, und auf jeden Fall hatten wir dann einen Termin für das Erstgespräch. Ich glaube, das sollte dann schon im September, 2 Wochen später sein. Das war uns aber zu früh. Das hätten wir irgendwie alles nicht regeln können. Und dann haben die uns einen neuen Termin im Oktober vorgeschlagen. Dann haben wir gesagt, okay, den Termin nehmen wir. Ja, und dann sind wir im Oktober 2018 nach Karlsbad zum Erstgespräch. Und das war jetzt erstmal so ein Informationsgespräch, obwohl ich eigentlich alles schon wusste. Also so geht es mir aber oft, dass ich eigentlich mich immer vorher schon dermaßen überinformiert habe, dass ich eigentlich da gar nicht mehr so viel Neues höre. Aber die haben auch nochmal eine Untersuchung gemacht. Also Ultraschall bei mir, Blut abgenommen. Bei meinem Mann gab es auch nochmal ein Spermiogramm. Das haben die auch gleich ausgewertet. Das war auch wieder schlecht. Aber die meinten, ja, für eine Eizellspende ist das okay. Aber zum Einfrieren würde es sich nicht eignen. Also das war halt dann klar, dass wenn die Punktion stattfindet von der Spenderin, dass wir halt da auch nochmal auftauchen müssen. Aber das war jetzt für uns nicht das Problem. Und ja, und so haben wir dann da auch, also erst habe ich noch gedacht, machen wir das jetzt einfach oder denken wir da nochmal drüber nach? Keine Ahnung. Und dann haben die uns da halt den Vertrag vorgelegt. Und dann haben wir den da unterschrieben. Also wir haben dann irgendwie da gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich unser Weg ist, sondern ich war auch irgendwie auch an so einem Punkt, mir war eh alles scheißegal, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wie gesagt, keine Ahnung, selbst wenn die mir da wahrscheinlich ein Baby in die Hand gedrückt hätten, hätte ich gesagt, okay, dann nehmen wir das jetzt mit. Also Naja, und aufgrund dieser Unterschrift haben die dann quasi angefangen, eine Spenderin zu suchen. Wir kamen halt so ein bisschen, man konnte so einen Bogen ausfüllen, ja, nach so bestimmten Merkmalen. Da haben wir uns halt so optisch so ein bisschen an mir orientiert und ja, keine Ahnung. In Tschechien sind die Spenderinnen halt alle unter 30, also sehr jung, also teilweise sehr jung, sind oft Studentinnen. Also da hatten wir jetzt eh irgendwie keine weiteren Ansprüche, sage ich mal. Also wir haben da einfach der Klinik auch vertraut, dass die da halt die richtige Spenderin für uns aussuchen. Muss jetzt noch dazu sagen, die Spende in Tschechien erfolgt anonym. Also man hat nicht die Möglichkeit, später irgendwas über die Spenderin zu erfahren. Das war uns bewusst. Das ist auch so ein bisschen das, womit ich immer etwas zu knabbern habe. Aber nun gut, ich habe da meinen Frieden mitgefunden. Ja, die Klinik hat noch, das fand ich auch ganz gut, uns noch gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, sich da zum Beispiel auch von einem Kinder- und Jugendpsychologen beraten zu lassen. Also jetzt nicht in Tschechien, aber uns halt nahegelegt, das in Deutschland zu tun. Mhm. Und das finde ich halt schon ganz gut, dass die Klinik sich da schon auch Gedanken macht, dass es einfach nicht so, also ich habe manchmal das Gefühl, manche Paare machen sich da nicht so viel Gedanken drüber. Und das finde ich halt teilweise doch auch schade, weil es ist halt schon ein Unterschied, ob die Spende anonym oder nicht anonym stattfindet. Und das sollte man sich vorher schon im Klaren sein. Wie man das nun macht, dazu gibt es halt tatsächlich, glaube ich, dann auch schon professionelle Hilfe. Also sprich, so einen Psychologen fände ich schon ganz interessant. Beziehungsweise bei uns in der Stadt gibt es eine unabhängige Beraterin, die auch für Adoptionspaare zur Verfügung steht, die auch bei Gametenspende, also ne, Samenspende ist ja auch so ein Fall, berät. Und ich könnte mir schon vorstellen, oder eigentlich nicht nur vorstellen, sondern ich weiß, dass ich das auf jeden Fall machen werde, mit der nochmal das Gespräch suchen. Die hat bestimmt auch nochmal da Tipps und ja, aber das soll jetzt eigentlich nicht so weiter Thema sein. Ja, zurück zu der Spendersuche. Also die Klinik hat halt dann begonnen, die Spenderin zu suchen. Und tatsächlich im Januar, also wir waren im Oktober zum Erstgespräch und im Januar, es hieß, es dauert so anderthalb Monate, aber sie hatten schon gesagt, wegen Weihnachten kann es etwas länger dauern. Und im Januar haben sie uns dann mitgeteilt, dass eine Spenderin gefunden wurde. Und da war ich erstmal so, okay, jetzt geht's wirklich los. Also ich war gar nicht so euphorisch, so wow, jetzt gibt's eine Spenderin, sondern ich war so ein bisschen, okay, jetzt geht's also los. Deswegen auch so ein bisschen, ja, nicht ängstlich ist nicht der richtige Ausdruck, aber so ein bisschen neugierig, gespannt, was jetzt halt passiert. Ne? Und dann hatte die Klinik auch gesagt, die Spenderin beginnt demnächst mit der Stimulation und wir werden informiert, wann die Punktion stattfindet, weil wir halt dafür dann in die Klinik kommen müssen. Ne?
War das denn jetzt so, dass du das Gefühl hattest, oh, das ist jetzt ein Neuanfang und jetzt tut sich was und jetzt kann es wirklich klappen. Also war dann so wieder dieses hoffnungsvolle Denken da?
Ja, schwierig. Also ja, aber ich muss sagen, ich bin über die Jahre schon sehr abgestumpft, was sowas angeht. Mhm. Also ich lasse solche Gedanken oft auch gar nicht mehr zu, beziehungsweise sie kommen auch einfach gar nicht mehr. Also keine Ahnung, ob es auch so ein bisschen sich angefühlt hat wie, jetzt bringen wir das hinter uns. Aber nein, das ist eigentlich auch nicht der richtige Ausdruck. Es war schon so eine positive Vorfreude, Neugier, auch Hoffnung, aber halt auch schon mit sehr viel Realismus, also auch so mal den Ball flach halten, ne? So jetzt nicht hier irgendwas überstürzen und ja. Ja, und dann waren wir im März, wir sind jetzt 2019, wir holen jetzt langsam auf. Also das war dann der März 2019, waren wir zur Punktion und das lief alles gut. Wie immer war ich ja schon gewöhnt, dass bei uns immer alles gut läuft, also ja, manchmal denke ich auch, will das Leben mich eigentlich verarschen, aber also es lief alles gut. Wir hatten 12 gespendete Eizellen, die sich sogar alle mit diesem super scheiß Sperma befruchten ließen, aber anscheinend wollten die es nochmal wissen. Und so wurden 12 befruchtete Eizellen im Vorkernstadium für uns eingefroren, weil wir uns vorher schon für den Kryotransfer entschieden haben. Es gibt ja die Möglichkeit, das auch im Frischtransfer machen zu lassen. Aber dann muss vorher dein Zyklus mit der Spenderin abgeglichen werden und synchronisiert werden. Und ich bin ja ein totaler Sicherheitsmensch. Also bei mir läuft eigentlich nichts, ohne dass ich mich vorher 1000-mal abgesichert habe. Und ein Frischtransfer ist mir viel zu unsicher. Da gibt es ja so viele Eventualitäten, die passieren können. Das habe ich in meinem Kopf natürlich alles schon durchgespielt gehabt. Deswegen war mir das alles zu unsicher. Ich hatte Angst, dass irgendwie einer krank wird und irgendwie, keine Ahnung, dass meine Schleimhaut sich nicht so aufbaut und wir dann eh einfrieren müssen und was weiß ich. Ich fand es auch irgendwie einfach so ein bisschen, ja, entspannter, wenn es ein Kryotransfer ist, dann kann ich besser planen, wann der Transfer sein wird. Und deswegen hatten wir das von vornherein so auch gesagt, dass wir das so möchten. Und ja, einerseits war ich dann auch erleichtert, ne? So, okay, wir haben jetzt da unsere Eingefrorenen und ja, jetzt müssen wir halt nur noch zum Transfer, ne? Also. Und dann hatten wir auch schon gesagt, okay, den Transfer möchten wir halt jetzt auch relativ zeitnah. Und der hat dann im April 2019 stattgefunden und war auch problemlos. Es gab 2 Blastozysten, die wurden mir dann transferiert. Ich hatte dazu noch so eine Akupunktur da gebucht und ja, wir haben so alles mitgenommen, was es, also man kann in Tschechien, kannst du natürlich alles machen lassen, das haben wir nicht gemacht. Also du kannst ja natürlich auch zum Beispiel PID machen lassen oder so. Die haben aber auch gesagt, bei Eizellspende macht man das eigentlich nicht, weil das
PID ist diese Diagnostik, ne?
Genau. Ja. Und bei diesen jungen Frauen macht man das nicht. Die Frauen sind vorher genetisch untersucht worden und ja, also wir haben jetzt auf sowas verzichtet, aber wir haben halt Embryoglue. Und ich glaube, wir hatten gesagt, wenn irgendwie Hatching gemacht werden muss, dieses Assisted Hatching, dass die Eihülle so oder diese Hülle darum so ein bisschen angeritzt, dann sollen die das machen, das entscheiden die Biologen. Ja, so hatten wir das mit denen vereinbart und so sind wir dann im April zum Transfer gewesen. Und dann sollte 14 Tage später der Bluttest stattfinden. Und es war jetzt diesmal so, dass ich nicht vor dem Bluttest geblutet habe. Das ist für mich ja schon ein kleiner Erfolg, weil das ja sonst immer so war. Ich hatte aber auch diesmal gesagt, ich möchte das Progesteron nicht vaginal, sondern ich möchte das zum Spritzen haben. Und auch bei den Medikamenten hatte ich sowieso schon gesagt, was ich gerne, das fand ich ganz gut, ich durfte das frei entscheiden. Also so, was ich so kannte, durfte ich halt auch benutzen. Also natürlich in Absprache mit denen, aber die hatten da nichts dagegen. Und deswegen hatte ich mich dann für das Progesteron zum Spritzen entschieden. Und ja, hatte dann quasi vor dem Bluttest keine Ahnung, wie der eigentlich ausgehen wird. Hatte so eine Vorahnung, die war nicht so gut. Und habe aber gedacht, Mensch, Eizellspende, jetzt erster Versuch. Also da hatte ich auch schon so viel gehört, dass es bei allen klappt. Ja. Das wird schon, naja, 14 Tage nach Transfer ist ja schon relativ spät für den Bluttest. Da habe ich auch erst gedacht, ah, das ist mir eigentlich zu spät. Aus Deutschland kannte ich eigentlich, dass man den Bluttest eigentlich immer so 10 Tage nach Transfer hatte.
Den konntest du aber hier in Deutschland machen, oder?
Den habe ich dann den habe ich dann in Deutschland machen lassen. Ich konnte sowieso, genau, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, die Voruntersuchungen, also die Ultraschalle und so, habe ich auch alles in Deutschland beim Frauenarzt machen lassen. Das ist natürlich auch so eine heikle Sache, ist eigentlich verboten. Ich hatte meiner Frauenärztin gesagt, worum es geht. Das war kein Problem für sie, aber natürlich ist das nicht erlaubt. Das heißt, sie darf natürlich nicht sagen, aus welchem Grund sie diesen Ultraschall macht. Ich habe schon gehört, dass es für manche Ärzte in Deutschland ein Problem ist. Ja, muss man vielleicht mit seinem Frauenarzt dann selber nochmal besprechen oder ob man das überhaupt erwähnt oder einfach sagt, ich brauche einen Ultraschall, fragen Sie bitte nicht, wofür. Genau, diese Voruntersuchung hatte ich auch Gott sei Dank alle in Deutschland machen können. Das ist ja sonst blöd, wenn du dafür immer nach Tschechien fahren musst. Genau, und so war dann der Bluttest 14 Tage nach Transfer und der Bluttest war positiv. Der HCG-Wert lag bei 111. Da ich ja ein Fuchs bin und natürlich sämtliche Tabellen im Kopf habe, wusste ich schon, dass das nicht so gut ist. Transfer plus 14 von der Blastozyste ist nicht so optimal. Ja. Ich weiß, dass die Spannen da groß sind, und aber für mich war das schon so ein Zeichen, dass irgendwas nicht so richtig läuft. Und hatte das dann der Klinik in Tschechien mitgeteilt. Die haben erstmal gesagt, ach, das ist alles gut. Gehen Sie in 14 Tage zum Ultraschall. Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe eine Woche später nochmal einen Bluttest machen lassen, weil ich für mich einfach wissen wollte, woran ich bin. Mhm. Und da war das HCG dann auf, ich weiß es gar nicht mehr, 10 oder so schon gefallen. Und ich glaube, da hatte ich auch schon, ach, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, schon Blutungen bekommen. War irgendwie für mich auch klar, dass das so ausgeht. Also da hatte ich auch selber, also dafür bin ich einfach zu sehr mit diesem Thema beschäftigt, schon seit Jahren, dass ich da in sowas. Vielleicht ist es auch ein bisschen blöd, dass man da nicht noch Hoffnung hat, aber ich kann mir das auch nicht schönreden. Also bin ich einfach nicht der Typ zu, ne, dass ich dann da sage, ach komm, das wird schon. Und nee, da schrillen bei mir schon eher die Alarmglocken. Naja, dann, ja, okay, alles negativ wieder. Dann habe ich halt alles abgesetzt, Medikamente soweit. Aber wir hatten ja noch ein Backup. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, das ist eigentlich schon ein guter Erfolg. Gleich die erste Eizellspende, gleich ein positiver Test, ist eigentlich schon nicht schlecht, ne? Also,
das war ja auch schon super lange her, ne?
Genau, ich hatte dazwischen ja wirklich eine lange Pause. Also, ne, also Frühjahr 2019 und Winter 2017, also schon eine sehr lange Pause dazwischen. Also, naja, und deswegen haben wir dann überlegt, okay, wann machen wir den nächsten Transfer? Und haben dann überlegt, das machen wir im Sommer, wenn wir eh Urlaub haben. Und dann haben wir im Juli quasi den nächsten Transfer gemacht, sind da irgendwie gemütlich nach Tschechien gefahren, hatten dann danach frei, sind noch ein paar Tage an die Ostsee, und war wirklich eine schöne Zeit, und ich habe das irgendwie auch sehr genossen. Auch, dass man einfach frei hatte und irgendwie in den Tag hinein leben konnte, hat einfach gut getan. Und da ich vom letzten Mal so, also dazu muss ich sagen, als der Bluttest war beim ersten Transfer mit der Eizellspende, da war das so, dass ich, glaube ich, an dem Tag frei hatte und dass dann nachmittags die Ärztin mich angerufen hat und das Ergebnis mitgeteilt hat. Diese paar Stunden waren für mich die Hölle. Also es war wirklich schlimm. Ich war wirklich nervlich am Ende, und als die Frauenärztin anrief und mir das Ergebnis gesagt, habe ich wirklich geweint am Telefon und habe richtig gemerkt, was ich da aufgestaut hatte, und war psychisch ziemlich fertig. Und deswegen habe ich im Sommer zu meinem Mann gesagt, ich will das nicht nochmal erleben, dieses Warten auf den Anruf, weil ich das ja nicht so kannte aus den vorherigen Versuchen. Wusste ich ja immer schon vorher, weil ich die Blutungen hatte, dass das eigentlich schief gegangen ist. Also, aber ich war beim ersten Transfer mit der Eizellspende halt so unvorbereitet, und diese Anspannung war so groß. Und deswegen hatte ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte da ein bisschen den Druck rausnehmen. Und ich möchte gerne vor dem Bluttest selber testen. Das habe ich eigentlich sonst auch nie gemacht. Ich war nie so eine Testerin, weil das auch, warum soll ich testen, wenn ich eh meine Periode bekommen habe, ne? Also deswegen hatte ich dann gesagt, lass uns bitte vor dem Bluttest selber testen. Und das war ein Sonntag, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Und ich hatte extra einen digitalen Test gekauft, damit man keine Striche interpretieren muss. Das ist ja auch immer so ein bisschen nervig. Und ja, wir haben den Test gemacht und der war positiv. Und das war schon ein ziemlich gutes Gefühl. Also da war ich sehr erleichtert, und da waren wir irgendwie auch beide so total angefixt. Und ne, so beim ersten Mal noch diesen halb positiven Test sozusagen und jetzt gleich richtig positiv mit, ja, irgendwie, ja. Man denkt einfach, jetzt geht alles gut. Und trotzdem stand ja noch das Ergebnis vom Bluttest aus. Und ich bin dann am nächsten Tag zum Arzt, habe mir Blut abnehmen lassen und habe dann das Ergebnis erfahren. Und da war der HCG-Wert bei 688, glaube ich, war das. Ja, hat mich aber dann nicht so ganz zufriedengestellt. Das ist auch so ein bisschen, ja, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen blöd, dass ich da, aber ich hatte natürlich die Tabellen im Kopf und habe dann schon überlegt, passt das? Und es war so im unteren Bereich. Das war mir halt leider nicht eindeutig genug. Also, ja, über die Jahre bin ich da vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, kann ich nicht richtig erklären, aber ja, so skeptisch und habe immer Angst, dass es dann doch noch schief geht. Und ja, auf jeden Fall habe ich das der Klinik mitgeteilt und die meinten, ey, das ist gut, sie gehen in 14 Tagen zum Ultraschall. Und das war auch mein Plan. Ja, nur leider war ich dann so blöd, also ich muss wirklich sagen, dass das wirklich blöd von mir war, dass ich irgendwie ein paar Tage später nochmal so für mich wollte ich nochmal so einen kleinen Pipi-Test machen, weil ich gedacht habe, ich möchte einfach so einmal diesen Strich sehen und den möchte ich dann in mein Fotoalbum kleben oder ne, so einfach als Erinnerung. Naja, ich mache morgens diesen Test. Ganz schwach negativ, wirklich super schwach. Ich habe echt gedacht, ich kriege die Krise. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der jetzt mega fett positiv ist. Ja. Ne? Bei HCG über 500, also muss eigentlich fett positiv sein. Ganz schwach. Und da ging mir echt, also da ging mir richtig die Düse. Das war halt meine Blödheit. Hätte ich diesen Test nicht gemacht, wäre dieses Kopfkino gar nicht losgegangen. Total bescheuert. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ich muss jetzt nochmal den HCG checken lassen. Ich muss jetzt wissen, ist der gestiegen oder ist der jetzt gefallen? Naja, dann bin ich irgendwie nochmal zum Arzt, habe einen zweiten Bluttest machen lassen. Und der war dann, glaube ich, knapp unter 1000. Also keine Verdopplung innerhalb von 2 Tagen. Das hat so ein bisschen meine Alarmglocken dann schrillen lassen und sowieso meine Skepsis, die ich ja dann irgendwie hatte, natürlich weiter genährt. Ne? Und ja, im Nachhinein denke ich, Mist, das hat mir leider ziemlich viel Hoffnung genommen und das hat dann auch so meine Gefühle halt stark geprägt, ne? Also das war nicht so gut irgendwie und deswegen bin ich auch immer kein Freund davon, dieses viele Testen und diese vielen Bluttests. Ich finde, die schüren eigentlich nur die Ängste und klar, wenn alles gut aussieht, ja, aber es sieht oft nicht alles gut aus. Es ist oft so ein komischer Verlauf, aber das heißt nicht immer was Schlechtes, aber ich war halt irgendwie dann schon so alarmiert und so in Panik, dass ich gedacht habe, das geht jetzt nicht gut. Und dann bin ich irgendwie, ich habe noch einen dritten Bluttest gemacht, den Montag drauf, also eine Woche nach dem ersten Bluttest. Ja, und da war es immer noch nicht so gut gestiegen. Und da war, bei 1500 war der Wert. Aber natürlich habe ich dann auch schon wie blöd gegoogelt und nach Vergleichswerten gesucht. Hab da nichts Richtiges gefunden und habe nur festgestellt, dass es eh so unterschiedlich läuft. Ja. Es gibt so viele Frauen, bei denen läuft es total unterschiedlich. Bei manchen steigt es super schlecht und trotzdem ist alles in Ordnung. Und bei anderen steigt es super gut und nichts ist. Also das sagt einfach nichts aus. Aber ich war da mittlerweile so drin und einfach so bescheuert, weil ich eigentlich vorher doch schon so viel erlebt habe, dass ich eigentlich dachte, ich bin vor sowas geschützt, aber trotzdem ist es passiert. Das war echt, hat mich richtig geärgert. Also, naja, und die Frauenärztin meinte dann, okay, die hat dann auch gedacht, also das Drama, mit der tue ich mir jetzt nicht weiter an. Ich bestelle die jetzt zum Ultraschall. Ich habe jetzt irgendwie die Schnauze voll. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich in der Woche oder der Woche drauf. Ich habe nämlich vorher immer, haben sie immer schon gefragt, wollen Sie nicht mal zum Ultraschall kommen? Ich so, nee, ich komme nicht zum Ultraschall. Ich habe immer gedacht, nee, also solange ich nicht zum Ultraschall gehe, ist alles in Ordnung, war so ein bisschen meine Hoffnung. Naja, und dann meinte die, nee, jetzt machen wir doch mal einen Ultraschall. Naja, und dann bin ich irgendwie zum Ultraschall, frag mich jetzt nicht, da müsste ich irgendwie 6. Woche, glaube ich, 5 plus irgendwas gewesen sein. Und ja, sie meinte, ach, man muss jetzt noch nichts sehen, hat mich so ein bisschen besänftigt und so. Und wir gucken jetzt einfach mal. Und dann schallt sie so. Und dann sah man tatsächlich in meiner Gebärmutter eine Fruchthöhle. Und da war ich wirklich verblüfft, dass das ein Foto aus oder ein Bild aus meinem Bauch ist. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Also mein Mann war dabei und ich habe echt gedacht, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Das passt alles überhaupt nicht zu meinen Gedanken. Also das war wirklich so total surreal, weil ich gedacht habe, nee, ist das jetzt wirklich aus meinem Bauch? Also so komisch kann eigentlich gar nicht sein. Aber das Gute daran, ich war jetzt wirklich mal befriedigt, dass da was in meinem Bauch ist, weil das hatte ich ja all die Jahre nie. Ja. Also tatsächlich mal was zu sehen, das war für mich schon ungeheuerlich. Also keine Ahnung, es war natürlich nur diese Fruchthöhle zu sehen. Die Ärztin meinte, ach, hat mich weiter, die war wirklich, also meine Ärztin, muss ich sagen, war da wirklich sehr empathisch und auch sehr viel einfühlsam und hat wirklich, ja, da ganz vorsichtig auch ihre Worte gewählt und meinte so, ach, wir gucken jetzt einfach mal weiter, sie kommen jetzt nächste Woche wieder. Und ja, dann bin ich eine Woche später wieder hin und dann hat sie wieder geschaltet, man hat wieder die Fruchthöhle gesehen und sie meinte, ach, man sieht auch so ein bisschen den Dottersack und da kann ich auch so ein bisschen embryonale Strukturen sehen. Sie meinte, es wäre natürlich schön, wenn wir nächstes Mal auch den Herzschlag sehen.
Ja.
Weil das, sie meinte, das sollte man jetzt nächstes Mal wirklich sehen. Naja, dann bin ich eine Woche später wieder hin und sie schallt wieder und dann sagte sie aber auch gleich, nee, also das ist jetzt leider nicht das, was sie sich erhofft hat. Da hat sie auch sofort gesagt, das ist nicht intakt. Ich war sowieso skeptisch, muss ich sagen. Also ich habe halt gedacht, okay, man hätte schon früher ein bisschen was mehr sehen müssen. Der Herzschlag wäre schon mal zu sehen oder so. Mich hat das eh alles vorher schon nicht so richtig, ja, überwältigt oder wie auch immer. Bis halt auf, ne, dass da was in meinem Bauch ist. Aber ich war eh skeptisch und deswegen auch so ein bisschen drauf vorbereitet, sage ich mal. Aber es war dann trotzdem natürlich schon noch mal sehr traurig, als sie das gesagt hat, musste ich auch sofort weinen, weil das ja schon, du merkst einfach, dass die Hoffnung ist ja trotzdem da. Also ich bin jemand, der immer Hoffnung hat, auch wenn ich richtig scheiße drauf bin und alles negativ sehe, ich weiß ganz genau, es ist trotzdem Hoffnung da. Es ist, die lässt sich nicht abschalten. Ich kann das gar nicht abschalten. Brauchst du auch. Du machst ohne Hoffnung gar nicht weiter. Du würdest es doch sein lassen, wenn du nicht irgendwie Hoffnung hast, dass es von Erfolg gekrönt ist. Naja, und dann war halt klar, dass das, sie hat dann sofort die Diagnose Missed Abortion genannt, Fehlgeburt, wobei für mich war das Fehlgeburt, konnte ich irgendwie nichts mit anfangen, weil ich gedacht habe, ich sehe da ja eh nur diese Fruchthöhle und da ist nichts, was jetzt irgendwie abgestorben ist oder wie auch immer. Und ja, konnte damit erstmal nicht so viel anfangen und ja, dann meinte sie, ich überweise sie jetzt in die Klinik. Und da bin ich ganz froh, dass da bei mir wieder irgendwie das Denken einsetzte. Also das war wie so eine Initialzündung, dass ich sofort gedacht habe, ne, in die Klinik gehe ich auf keinen Fall. Also das war sofort mein Gedanke, auf keinen Fall in die Klinik. Und meine Ärztin, ich sagte das dann auch und sie ruderte dann auch zurück. Sie meinte, weil ich dann meinte, warum muss ich dann in die Klinik? Und sie meinte, ganz viele Frauen wollen das tatsächlich. Also das ist schon ein Wunsch der Frauen. Also sie hat es jetzt angeboten, weil sie der Meinung, also ja, im Nachhinein vielleicht ein bisschen schade, dass sie es gleich angeboten hat, aber sie meinte tatsächlich viele, wobei ich weiß nicht, ob die Ärzte es auch immer vorschlagen. Das ist halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, also auf jeden Fall glaube ich, viele Frauen gehen davon aus, dass man sofort in die Klinik muss, also und wollen vielleicht damit auch einen schnellen Abschluss finden, aber eigentlich ist das schade, also ich finde, das nimmt auch so ein bisschen die Zeit des Abschiednehmens. Naja, auf jeden Fall, wir standen damals mitten im Umzug, das muss ich jetzt auch noch dazu erzählen. Um uns rum war eigentlich Chaos. Wir sind gerade umgezogen oder waren mittendrin. Und ich habe jetzt auch gedacht, ich kann jetzt nicht in die Klinik. Das geht alles gar nicht. Und da meinte meine Ärztin, nein, sie können natürlich auch abwarten. Es sollte aber so in 14 Tagen, also wenn in 14 Tagen nichts passiert ist, dann ich gebe Ihnen die Überweisung mit und dann können Sie selber überlegen. Und ja, so habe ich das dann mit ihr vereinbart. Also das war dann für mich auch gut so, sage ich mal. Und dann sind wir irgendwie nach Hause, waren beide natürlich traurig. Ja, mein Mann hat es, glaube ich, ziemlich mitgenommen. Der war doch sehr euphorisch, muss ich sagen. Euphorischer als ich. Also der hat halt wirklich, der hat auch immer gesagt, ach, der ist sowieso aber auch immer der Positivdenker bei uns und der Optimist und was weiß ich. Also der kann, glaube ich, gar nicht verstehen, wie ich denke. Und ja, so sind wir dann nach Hause und ja, 2 Tage später haben die Blutungen, also die Wehen eingesetzt und dann ist es abgegangen. Also ich will die Fehlgeburt jetzt hier gar nicht weiter thematisieren, aber für mich war das dann so, okay, das ist jetzt der Abschluss und war dann irgendwie auch erleichtert, dass es sich nicht ewig hingezogen hat. Ne? Also ich, klar, es gibt natürlich Frauen, du selber hast da ja auch schon eine Erfahrung gemacht, wo das einfach ewig dauert, ne? Und das ist ja zermürbend und das ist ja auch ein Prozess und das ist, keine Ahnung, und so was. Aber ich finde faszinierend, muss ich es auch sagen, in all den Jahren, mein Körper macht immer das, was er machen soll. Also es ist irgendwie ganz komisch und ich war auch nicht verwundert, dass mein Körper das jetzt so macht. Also das hat mich nicht weiter gewundert. Also ja, und der hat es dann gemacht. Also alles gut. Also ich habe dann auch noch eine Woche später, damit hatte ich dann nicht mehr gerechnet, die Fruchthöhle gefunden. Ich dachte eigentlich, das wäre dann mit diesem Tag, wo ich diese Krämpfe und Wehen hatte, alles vorbei. Da hatte ich halt relativ starke, für mich, für meine Verhältnisse sogar starke Blutungen. Ich habe sonst eigentlich nicht so starke Blutungen und hatte dann so eine Woche lang immer noch so eine leichte Blutung. Und nach einer Woche hatte ich tatsächlich morgens noch die Fruchthöhle gefunden und fand das irgendwie sogar ganz schön. Also habe mich da jetzt auch nicht geekelt oder irgendwie habe das noch meinem Mann gezeigt und ja, und dann war es einfach vorbei. Also
ja. Die erste Schwangerschaft nach?
Nach 7 Jahren, ja, 7 Jahren oder 8 Jahren besser, ja, je nachdem, ab wann man rechnet. Ja, und die erste Schwangerschaft war eine Fehlgeburt. Wie bei ganz vielen Frauen, ich weiß, aber für mich natürlich nach diesem Weg, ja. Ich habe auch gedacht, ey, müssen wir irgendwie jeden Scheiß mitnehmen? Also das hätte jetzt auch einfach mal klappen können, ne? Das, ja, keine Ahnung, also, aber nun gut, es ist halt so, wie es ist, ne? Also, ich habe ja auch, also, es ist immer lustig, oder wenn ich manchmal so drüber nachdenke, ich habe das ja niemandem erzählt, dass ich schwanger war, dann denke ich immer so, irgendwie komisch. Also ich habe mich halt auch nicht schwanger gefühlt in der Zeit. Ich hatte überhaupt keine Symptome. Ich habe auch zu der Ärztin immer gesagt, ich merke gar nichts. Und sie meinte, ja, sie sind auch vollgepumpt mit Medikamenten, sie müssen auch nichts merken. Aber ich habe das irgendwie halt sehr, ja, ich dachte einfach, man merkt irgendwie wenigstens ein bisschen was. Ja, und das war halt, ja, und deswegen war das halt für mich alles sehr komisch. Und ich muss schon sagen, das ist schon eine interessante Erfahrung. Ich hätte natürlich gerne darauf verzichtet, aber irgendwie muss man das vielleicht auch mal erlebt haben. Keine Ahnung. Das, ja, ich, also das Gute, was ich aber auch aus der Zeit mitnehme, da hat sich tatsächlich mal ein Embryo in meinem Bauch eingenistet, weißt du? Also das hat ja all die Jahre nie stattgefunden. Das hat mich mega, also ich muss auch, also wenn mich jemand fragen würde, wie schlimm war die Fehlgeburt, dann würde ich sogar fast behaupten, die Fehlgeburt war nicht das Problem. Das Schlimme sind die vielen negativ davor gewesen. Die haben mich kaputt gemacht, weil ich habe den Glauben verloren, dass da mal was passiert. Und den Glauben habe ich letztes Jahr wieder gewonnen. Das war auch der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, da ist was passiert. Wir hatten jetzt leider Pech. Da war irgendwas nicht in Ordnung. Meine Frauenärztin hat noch gesagt, ich weiß, dass den Satz manche Frauen hassen, vielleicht triggere ich jetzt damit auch was, aber die hat zu mir gesagt, es hat schon seine Richtigkeit. Irgendwas hat bei diesem Embryo halt nicht gepasst. Also, und ich bin dann schon froh, dass dass das von alleine sich verabschiedet, als wenn da jetzt irgendwie, ja, also, ne, also ich will das gar nicht weiterspinnen, was alles passieren kann oder so, aber irgendwie war ich dann schon auch erleichtert, ne, dass es so gekommen ist, dass, und ich verstehe auch, warum meine Frauenärztin mit diesem Satz bewirken sollte, aber ich habe das auch schon von anderen Frauen gehört, dass sie das negativ empfinden, wenn die Ärzte sowas sagen, aber für mich hat sich das alles richtig angefühlt, kann ich dazu nur sagen. Ich habe nichts falsch gemacht, weißt du? Also, weil man denkt ja trotzdem immer, oh, habe ich hier irgendwie zu schwer gehoben oder was weiß ich. Aber das ist eine Laune der Natur und es ist aber auch ganz gut, dass die Natur es einrichtet, dass der Körper das dann wieder ausscheidet sozusagen. Mhm. Ne? Also, das sind so Erfahrungen, ja, die sollte man vielleicht nicht machen, aber ich bin da irgendwie auch dankbar, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, auch wenn die schrecklich waren, auch wenn die scheiße sind und auch wenn ich darüber oft wütend bin und vielleicht auch anderen Unrecht manchmal tue, aber irgendwie hat es mich ja geprägt, ne? Also irgendwie hat es ja auch jetzt mein Denken beeinflusst und gehört irgendwie dazu, ja. Ne? Also, ja.
Genau, vielleicht erzählst du, was danach dann oder wie es weitergegangen ist. Das war jetzt, das war Sommer letztes Jahr, ne?
Genau. Wir hatten ja immer noch was eingefroren und haben dann nochmal einen Transfer im November gemacht. Meine Frauenärztin hat auch zu mir gesagt, ja, der Körper will schwanger werden. Also der liebt Schwangerschaften, wenn sie das jetzt wieder probieren, das klappt. Ja, leider hat es halt im November nicht geklappt. Das war schon ziemlich scheiße, muss ich sagen. Also, weil da meine Erwartungshaltung natürlich auch wieder groß war, ne? Und aber ich habe dann auch gedacht, also nach dem Negativ habe ich so gedacht, okay, irgendwie hatten wir einfach mit der Spenderin kein Glück. Und irgendwie, da muss noch irgendwas anderes passieren. Und wir waren auch beide, also mein Mann und ich, beide jetzt an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, jetzt ist wirklich egal. Wir machen jetzt noch einen Versuch. Das heißt, wir werden nochmal eine neue Spenderin suchen. Aber wir werden diesmal auch eine Samenspende machen. Wir werden jetzt wirklich nicht mehr unsere eigenen Gene weitergeben. Das hat uns all die Jahre irgendwie kein Glück gebracht. Und jetzt reicht's einfach mal. Es ist wirklich, wir haben gesagt, einen Versuch finanzieren wir noch. Wir sind jetzt zwar über 40.000 los, aber also über all die Jahre, ne? Also jetzt die Eizellspende an sich hat irgendwie um die 10.000 gekostet mit den 3 Transferen, aber mit allem drum und dran, sage ich mal, mit Medikamenten und so. Aber wir haben gesagt, okay, wir wagen das jetzt noch einmal, aber wenn, dann nur mit der Samenspende.
Ja.
Jetzt ist auch egal. Irgendwie war das jetzt einfach so der Punkt. Ja, und dann haben wir halt der Klinik Bescheid gesagt. Es hat auch alles noch mal ein bisschen gedauert, bis ich mich da wieder aufraffen konnte. Und ja, wir haben jetzt eine neue Spenderin, einen neuen Spender, also ein neuer Spender auch gesucht für uns. Und jetzt haben wir wieder Embryonen auf Eis und warten jetzt quasi auf den nächsten Transfer. Das ist jetzt so der Stand der Dinge. Also jetzt sind wir quasi aktuell 2020 und harren der Dinge, die da kommen.
Ja, krasse Geschichte. Also es ist einfach, weil es auch so, ja, es ist einfach so ewig lange und also so viel Negatives. Und also ich denke mir auch, im Umfeld passieren ja schon auch immer Dinge, ne? Und irgendwie im ganzen Freundeskreis, da kommen Kind 1, da kommt Kind 2, da kommt Kind 3 und du hast es ja auch immer mal wieder so angesprochen, dass ihr das jetzt zumindest am Ende mit der Eizellspende oder jetzt auch mit der Schwangerschaft, dass ihr das nicht kommuniziert habt. Dann wollte ich noch mal fragen, wie du das so erlebst, also wie du so mit dem ganzen Thema umgehst.
Ja, dieses Thema Offenheit, das ist natürlich auch so ein Thema, damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen. Also bei uns war es ja jetzt so, dass ganz zu Beginn bekannt war, dass mein Mann, also jedenfalls im Freundeskreis, war bekannt, dass mein Mann sterilisiert ist. Und es war bekannt, dass ich einen Kinderwunsch habe. Und dann kann man ja schon irgendwie eins und eins zusammenzählen und sich zusammenrechnen, dass da irgendwie dann was nicht geht. Und deswegen haben wir am Anfang immer kommuniziert, ja, der lässt es rückgängig machen und dann probieren wir es. So haben wir eigentlich immer mit Freunden und so weiter kommuniziert. Und auch als es dann klar war, dass wir in die Kinderwunschklinik gehen, haben wir das weiter kommuniziert und darüber gesprochen und waren auch alle immer interessiert und haben uns begleitet. Und die einzigen, wo wir es nicht erzählt haben, war innerhalb der Familie. Da wollte ich das einfach nicht. Also keine Ahnung, warum ich da so Hemmungen hatte oder auch immer noch habe. Doch, ich weiß es schon, aber irgendwie wollte es halt einfach nicht. Ja, so als so die ersten negative eintrudelten, da habe ich dann so gedacht, okay, das wird immer schwieriger, offen darüber zu sprechen, weil natürlich alle immer Bescheid wissen, ne? Und dann irgendwie auch so eine Erwartungshaltung haben, so, ne, wann klappt's denn jetzt mal bei euch? Seid ihr schon wieder in Behandlung? Wann startet der nächste Versuch? Und das wollte ich irgendwann einfach nicht mehr. Und dann ist halt die Frage, wie offen kann man sein? Kann man nur so halboffen sein? Funktioniert das? Das funktioniert irgendwie nicht so gut, weil trotzdem ja immer mal so Fragen dann kommen und was will man dann antworten, ne? Und also wir haben dann irgendwann mal, ich weiß nicht, das war so nach der dritten ICSI, glaube ich, dann irgendwann gesagt, ey, das glaubt uns auch keiner mehr. Wenn du jemanden erzählst, du hast 3 künstliche Befruchtungen gemacht, dann sagen die, wieso? Das klappt doch immer beim ersten Mal. Also das, die Leute verstehen das halt auch irgendwann nicht mehr, das Thema. Und ich will das denen auch nicht ständig wieder neu erklären, warum, wieso, weshalb. Und wenn du nicht selber da drin steckst, ist ja auch ganz schwer zu verstehen. Ich habe es ja selber früher, konnte ich damit ja auch überhaupt nichts anfangen. Existierte in meinem Kopf gar nicht, dass es Paare gibt, die keine Kinder kriegen können. Also klar wusste ich, dass es Paare gibt, die keine Kinder haben, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum die keine Kinder haben. Und irgendwann hört das halt auf. Also ich fand das immer furchtbar anstrengend und ich wollte dann auch irgendwann nicht mehr, dass die Leute so Bescheid wissen über unser, ja, über unser Sexualleben oder auch über unser Familienleben oder über, deswegen haben wir dann auch einfach überhaupt nichts mehr erzählt. Also ich habe es irgendwann nochmal meiner Mutter erzählt, das war nach dieser ersten biochemischen Schwangerschaft, aber auch so aus so einem Affekt heraus, weil da mein Bruder gerade wieder oder seine Freundin wieder schwanger war und das ist halt auch, in unserer Familie ist halt ständig irgendwer schwanger gewesen und oh, das hat mich natürlich auch immer furchtbar gestresst, also diese ganzen Schwangerschaftsmeldungen aus dem Freundeskreis und keine Ahnung, innerhalb der Familie, ich konnte es halt irgendwann auch nicht mehr hören und hatte auch selber keine Lust mehr, eigentlich darüber zu sprechen, ne? Und deswegen haben wir dann irgendwann auch entschieden und mit der Eizellspende ist es, finde ich, sowieso nochmal, da muss man ja sowieso entscheiden, zum Wohl des Kindes auch, also hoffentlich ist da mal ein Kind, ob man das, wie freizügig und offen man das wirklich allen erzählen will, weil bei Eizellspende, also es ist ja wirklich furchtbar, was manche Menschen da für eine abstruse Meinung und teilweise widerwärtige Gedanken zu haben. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig, wem ich da was erzählen würde. Und ich habe halt auch immer noch die Hoffnung, das ist halt auch das Beschissene, ich will einfach mal mit der Bombe rausplatzen. Alle schocken. Mutter mit 44. Ey, ich glaube, hier sind in meinem Umkreis werden wahrscheinlich alle platt sein. Also ja, es wird ja so sein. Also ich werde eine späte Mutter, natürlich. Und wir kennen alle die Meinung über späte Mütter, die karrieregeilen Mütter, die irgendwie, ja, ich habe leider irgendwie verpasst, Karriere zu machen, keine Ahnung. Aber ja, bei mir kommt das Kind halt irgendwie erst später, ne? Und ja, irgendwann will ich bin da auch so ein kleiner, wie soll ich sagen, so ein kleiner, Rebell, dass ich halt auch gerne mal so eine Katze aus dem Sack lasse, weißt du, so, jetzt ist es draußen so und ich glaube, auf den Moment warte ich irgendwie immer noch, dass irgendwann mal die Bombe platzt und ich weiß, dass sich alle freuen werden, also ich glaube, es rechnet sicherlich keiner mehr damit, dass es bei uns noch klappt, aber ich glaube, alle werden freudig geschockt sein. Also, und das ist so ein Moment, den ich mir irgendwie gerade noch aufbewahre. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich auch so antreibt, jetzt noch weiterzumachen. Ne? So, ich möchte diesen Moment erleben. Also, sonst ist es halt schwierig mit der Offenheit. Ne? Also, wir sind jetzt hier, es gibt hier, also ich wohne in nicht so einer großen Stadt, hier kennt quasi jeder jeden. Und ich finde es halt schon schwierig. Ich weiß, dass sich manche Leute gerne das Maul über andere zerreißen. Und selbst künstliche Befruchtung ist ja schon Teufelswerk manchmal, ne? Also, ja.
Ja, du hast jetzt, also du hast super viel erzählt. Ganz vielen Dank. Du hast jetzt auch zwischendrin, finde ich, schon immer voll, ja, du hast schon so ganz viel Wichtiges rübergebracht, was dir auch so geholfen hat und was dich irgendwie so auch am Laufen hält so ein bisschen oder wie du so über manche Dinge denkst. Ich glaube, da hat man jetzt voll viel mitbekommen.
Da tickt aber auch jeder anders, ja, ne? Genau. Also das...
Das wäre jetzt eben noch so meine Frage. So am Ende, gibt es irgendwas, wo du denkst, das würdest du gerne, also ich meine, du hast so viel Erfahrung, also du hast irgendwie alles mitgenommen und alles durchgemacht. Gibt es was, was du denkst, dass du anderen mitgeben kannst oder gerne würdest?
Ja, also es ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich bin da auch immer sehr vorsichtig, was ich anderen so raten würde oder mitgeben. Ich kann ja auch viel nur von mir aus machen. Also ich bin halt ungeheuer dickköpfig und stur. Also das habe ich mir irgendwie auch immer bewahrt und das hat auch was Positives, weil man dadurch halt nicht locker lässt. Und ich glaube, das ist schon was, was man als Paar machen sollte. Also man sollte auf jeden Fall nicht sich beirren lassen. Also was auch immer schwierig ist, es will einem ja auch jeder reinreden, ne? Also da muss man auch manchmal auf Durchzug und sich ein dickes Fell anschaffen, dass man halt nicht irgendwie auf jeden spinnerten Tipp, was weiß ich, beim Mondschein Schnecken über deine Füße laufen lassen. Also es kommt ja irgendwie jeder mit irgendeinem scheiß Tipp an und da muss man manchmal auch sich ein dickes Fell zulegen. Vielleicht auch nicht alles lesen, was es so gibt. Also es wird auch leider total viel Scheiße verbreitet. Gerade im Internet sind manchmal so Tipps dabei, wo ich echt denke, warum existiert dieser Tipp noch? Der ist schon vor 5 Jahren als bescheuert deklariert worden und trotzdem gibt es diesen Tipp noch. Also da sollte man schon echt aufpassen, was man so liest und ja, vielleicht auch so ein bisschen vorsichtiger sein, was man wem so mitteilt. Also mir hat halt Austausch mit anderen schon auch immer gut getan, aber da bin ich auch vorsichtig geworden, weil ich bin halt überall übrig geblieben, ne? In jedem scheiß Forum, in jeder Gruppe irgendwie, keine Ahnung, bei allen hat es geklappt und ich war immer die Einzige, die dann immer am Ende da saß und gedacht habe, ja toll, und was mache ich jetzt? Ne? Also muss man halt schauen, wie gut einem Austausch gut tut oder vielleicht auch eher schadet. Aber ja, also ich finde auch immer so eine gute Portion Neugierde und auch so ein Wissensdurst ist halt nicht verkehrt, dass man sich halt informiert, aber halt in den richtigen Quellen. Und ja, dass man nicht alles durchtesten lässt. Also manche Sachen, also da gibt es ja echt, jeder Scheiß kann getestet werden und ich weiß nicht. Klar, es macht manchmal Sinn, die Klinik zu wechseln und es gibt sicherlich schwarze Schafe unter den Kliniken. Also ich habe jetzt Gott sei Dank keine kennengelernt. Es gibt auch sicherlich in Kliniken Ärzte, die sind vielleicht irgendwie komisch. Man kann ja auch den Arzt einfach mal innerhalb der Klinik wechseln. Ja. Ich würde auch immer das Gespräch mal mit den Biologen suchen. Also die haben auch oft nochmal gute Informationen. Also in beiden Kliniken, in denen ich war, konnte man immer auch mit dem Biologen mal sprechen. Ja, und ansonsten geht halt jeder seinen Weg. Also ich habe halt auch gemerkt, ich muss mein Tempo gehen. Also manchmal habe ich ein paar Versuche hintereinander gemacht, dann gab es mal wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause. Also ich finde, das Pausenmachen ist schon auch wichtig. Mein Gott, ich hatte natürlich auch immer so eine Deadline mit 40 oder was weiß ich, jetzt bin ich weit drüber. Keine Ahnung, das ist auch irgendwann scheißegal. Also ich lasse mich da im Alter jetzt auch nicht mehr festmachen. Also sicherlich ist es nochmal ein Thema, was mich bewegt, was auch den Unterschied zu manch anderen Frauen macht. Aber letzten Endes muss halt jeder so seinen eigenen Weg gehen. Und ja, mir hat das auch irgendwo Spaß gemacht. Also das kann ich jetzt nicht, das ist ja auch so eine, dieses Hoffnungsvorfreude, was auch immer Gefühl, das ist ja auch so ein positives Gefühl, was man dann hat, ne? Und mich hat das schon auch immer angetrieben, ne? Und ja, ansonsten finde ich auch immer gut, wenn man sich Hilfe sucht. Es gibt mittlerweile ziemlich gute Berater, Therapeuten, die einem da helfen können. Auch da sollte man, finde ich, ein bisschen vorsichtig schauen, wer da so rumläuft draußen. Also Ich muss sagen, ich habe mir über all die Jahre viel Wissen selber angeeignet und ich glaube, wenn man da mit so einem gesunden Menschenverstand rangeht, findet man schon die richtigen Leute, die einem helfen. Klar, ich habe auch alternative Sachen ausprobiert. Ich war beim Heilpraktiker, ich war bei TCM-Ärzten. Diverse Beratungen habe ich auch mal mitgenommen. Ich muss sagen, mir hilft es nicht immer, dieses psychische Hai-Tai-Tai. Da geht mir viel so auf dieses, in diese Richtung, ja, ihr müsst nur entspannt sein. Das ist mir zu leicht gesagt. Das hat meistens gar nichts mit Entspannung zu tun. Es muss mir gut gehen. Also das ist halt so der Punkt. Und ich zum Beispiel kann super gut mir beim Laufen oder beim Sport irgendwie ja, positive Energie holen. Ich muss dazu nicht meditieren oder, keine Ahnung, mit meiner Gebärmutter reden. Das, ja, klar, mache ich das auch mal, aber ich finde, manchmal ist es auch das Problem, dass man einfach ständig mit diesem Thema konfrontiert wird und dann einfach zu viel macht. Also dieses, du musst die ganze Zeit mit deiner Gebärmutter sprechen, löst bei mir totalen Stress aus, weil wenn ich gerade nicht mit meiner Gebärmutter spreche, dann denke ich, oh, jetzt muss ich aber mal wieder mit meiner Gebärmutter sprechen. Also das finde ich halt, das ist so ein bisschen, ja, da muss man, glaube ich, so die Balance finden, was einem gut tut. Und da tut auch sicherlich jedem was anderes gut. Ne? Also das ist, da soll jeder machen, was er will und was er möchte und also ich glaube, sonst kann ich da gar nicht so viel anderen raten. Also,
das ist aber auch schon viel.
Aber was ich noch ganz wichtig finde, ey, ihr dürft alles sein. Wenn ihr scheiße wütend seid, dann seid halt scheiße wütend. Und wenn ihr mal verdammt traurig seid, dann seid ihr auch verdammt traurig. Wenn ihr glücklich seid, dann seid ihr glücklich. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sagen, ja, du musst jetzt positiv denken. Ah, ich denke alles andere, aber bestimmt nicht positiv, wenn jemand sowas so zu mir sagt. Also es ist einfach so, also ja, und da kann ich auch niemandem helfen, also da muss jeder so für sich sein, es ist ja auch so unterschiedlich, schau mal, bei mir sind das jetzt 7, 8 Jahre, die ich jetzt hier mit dem Theater mache und da ist jemand nach 2, 3 Jahren vielleicht schon an dem Punkt, mir wurde ja auch oft der Satz, den habe ich ja auch immer gehasst, wenn jemand zu mir gesagt hat, oh Gott, das könnte ich nicht, wo ich immer gedacht habe, ja, du bist auch nie in dieser Lage gewesen, kein Wunder, dass du das nicht kannst. Also ich habe auch immer gesagt, ich kann das nicht und ich mache das aber schon die ganze Zeit, weißt du, also, aber das würde ich nie zu jemand anders sagen, weil da hat jeder ja seinen eigenen Weg und sein eigenes Tempo, seine eigene Kraft. Was ich immer aber finde, wo man immer die Reißleine ziehen sollte, ist, wenn man wirklich psychisch merkt, es geht jetzt nicht mehr, dann sollte man auf jeden Fall, weil das finde ich ganz wichtig, dass man, es ist ganz oft so, dass man eine Depression daraus entwickelt und da sollte man halt wirklich schon auf sich achten und die Alarmglocken hören, wenn sowas passiert. Also ich selber habe auch mal eine Therapie gemacht, ja, weil es einfach gar nicht mehr anders ging, ne? Aber sicherlich.
Ja, super wichtig. Also weißt du ja auch, ist ja auch bei mir so ein Herzensthema. Ja. Das finde ich super wichtig. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal im Podcast mehr dazu sagen. Ich finde es, du hast es gerade voll schön auf den Punkt gebracht, dieses, man darf alles sein. Also man braucht sich nicht vorschreiben lassen, wie man sich fühlt. Ja. Ich finde, das sind irgendwie super treffende Schlussworte für den Teil deiner Geschichte. Du hast super viel erzählt. Ich finde es, ich glaube, das ist, dass sich da ganz viele auch drin wiederfinden werden. Wir haben ja gesagt, wir, für alle, die das interessiert, wir wollen nochmal mehr auf das Thema Alter eingehen, weil wir das ganz spannend finden. Deswegen haben wir da jetzt heute auch, also du hast es immer mal wieder angesprochen, aber wir haben es jetzt noch weiter vertieft. Das kommt nochmal, würde ich sagen.
Ja, das finde ich auch gut, weil da haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen.
Genau.
Ja, eine lange Geschichte, 7 Jahre Kinderwunschbehandlung und noch kein Happy End in dem Sinne. Ich finde das sehr wichtig, solche Geschichten auch zu erzählen, um auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben nicht so einfach funktioniert. Ich gehe ins Kinderwunschzentrum und schnips einmal mit den Fingern und habe dann auf jeden Fall mein Kind nach ein paar Monaten. Und auch solche Geschichten müssen erzählt werden. Noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal an alle, die es unbedingt wissen wollten. Unsere liebe Marie mag auch keinen Fisch, genau wie ich. Das wollte ich an der Stelle nur noch einmal aufklären. Ja, und ich habe das gerade am Ende schon angesprochen in dem Gespräch. Es wird noch eine Fortsetzung von uns beiden geben, weil uns das Thema Alter und Kinderwunsch sehr beschäftigt, und zwar auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Mich beschäftigt das Thema Alter, da ich noch sehr jung bin und einen sehr langen Kinderwunsch schon hinter mir habe. Und Marie beschäftigt das Thema Alter, weil sie mittlerweile schon über 40 ist und auch einen sehr langen Weg hinter sich hat. Und wir wollten gerne einmal mit euch unsere verschiedenen Perspektiven teilen und sehen, was sich da so unterscheidet und was sich auch ähnelt. Und das wird noch folgen, nicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt es nämlich eine kleine Jubiläumsfolge. Die nächste Folge ist nämlich tatsächlich schon die 10. Folge Maybe Baby. Und deswegen, weil ich das jetzt schon 10 Folgen lang mache, werde ich beim nächsten Mal ganz alleine reden und ihr werdet ein bisschen mehr über mich hören. Ich will euch ein bisschen was zu meinen letzten Monaten erzählen und was bei uns so passiert ist, wollte euch auf den neuesten Stand bringen und da auch ein bisschen darüber reden, wie es jetzt mit dem Podcast so weitergeht. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Ihr findet alle Infos auch auf der Homepage www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Ihr schreibt sowieso schon tolle E-Mails, könnt ihr weiterhin machen an podcastmaybebaby@gmail.com und an alle, die mir noch nicht auf Instagram folgen, einfach @maybebabypodcast. So, jetzt habe ich die Werbetrommel genug geschürt hier am Ende und wünsche euch 2 schöne Sommerwochen. Mm-hmm.